Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die antiken Stätten von Pompeji in Italien sind heute eine Touristenattraktion. Man kann da problemlos Stunden oder auch ganze Tage verbringen und sich die alten Villen, Häuser, Tempel und Thermen anschauen, die ungewöhnlich gut erhalten sind, weil sie viele Jahrhunderte lang unter der Asche des Vesuv begraben waren und dort sozusagen konserviert wurden. Ab dem 18. Jahrhundert wurde Pompeji nach und nach wieder ausgegraben, allerdings nur zum Teil. Das antike Pompeji war noch sehr viel größer als das, was heute davon zu sehen ist. Aber auch das, was wir nicht sehen, also der Teil, der immer noch unter der Erde liegt, auch der wird heute erforscht. Das machen dann aber nicht Archäologen, sondern ihre Kollegen aus der sogenannten Archäogeophysik. Das ist eine Wissenschaft an der Schnittstelle zwischen Archäologie, Geologie und Physik. Klingt vielleicht erstmal kompliziert, wird uns jetzt aber gleich gut erklärt von einem Fachmann auf diesem Gebiet, dem Geophysiker Wolfgang Rabbel von der Universität Kiel. Ich habe ihn zuerst gefragt, die Archäologen arbeiten mit dem Spaten. Wie arbeiten Sie?
Wir arbeiten mit geophysikalischen Messungen von der Erdoberfläche aus. Das heißt berührungsfrei und vor allen Dingen nicht invasiv, um die archäologischen Untergrundstrukturen möglichst zu erhalten. Aber das Ziel dieser Messungen ist auch, eben Areale zu erkunden, die eben noch nicht ausgegraben sind und um dort eben archäologische Reste sichtbar zu machen.
Das heißt also, Sie schauen sozusagen durch den Boden durch und gucken, was da unten noch alles so rumliegt. Wie genau machen Sie das technisch?
Es ist so, dass wir eben unterschiedliche physikalische Eigenschaften der Gesteine und der Böden nutzen, die man eben von der Erdoberfläche aus erfassen kann. Sehr populär sind magnetische Messungen. Es ist so, dass die Böden und alle Gesteine ein kleines bisschen magnetisierbar sind, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Und diese Magnetisierung, die können wir messen an der Erdoberfläche, ohne graben zu müssen. Das heißt, wir gehen mit unseren Messgeräten über das Land, über das Areal in engen Abständen, 10 Zentimeter, 20, 30 Zentimeter, nehmen wir Messpunkte und stellen die dann als Karte dar, sodass man also Straßenzüge, Häuser rekonstruieren kann in hoher Detailgenauigkeit.
Und suchen Sie dann auch ganz gezielt nach Überresten dieser Straßen, dieser Bauwerke, also nach Steinen?
Ja, also es hängt dann immer so von der spezifischen archäologischen Fragestellung ab. Mhm. Es gibt heutzutage in der Archäologie Fragestellungen, die noch viel weitreichender sind. Man ist darauf aus, eben die gesamten Lebensumwelt in den alten Zeiten und vor allen Dingen auch die Änderung der Umwelt, die Interaktion zwischen Mensch und Umweltgeschehen zu erfassen, um so also ein umfassendes Bild zu bekommen. Und da geht es dann zum Teil auch gar nicht so sehr darum, archäologische Reste in Form von Bauresten zu erfassen. Zum Beispiel eines unserer großen Arbeitsgebiete seit langer Zeit ist die antike Stadt Milet. Ein oder andere mag die kennen, wenn man an der türkischen Westküste die antiken Städten besucht hat. Das war in der Antike, war das eine Stadt von 100.000 Einwohnern. Riesig. Und das, was da heute zu sehen ist, sind einige Reste, die ganz beeindruckend sind. Andere sind weniger beeindruckend. Aber das Weiste von dieser Stadt ist überhaupt nicht zu sehen. Das ist also unter den Äckern begraben, aber das haben wir vermessen. Auf diese Art und Weise konnten wir also das gesamte Straßensystem, also praktisch den Stadtplan des antiken Milet, erfassen und auch zu unterschiedlichen Zeitaltern. Diese Messungen müssen natürlich immer dann von den Archäologen durch Grabungen auch wieder verifiziert werden. Denn was wir nicht können, ist das Alter sagen von den Strukturen, die wir sehen. Hm. Das steht da nicht dran. Das heißt, dazu muss man sozusagen die Hand dann auf die Funde legen, aber da reichen dann Stichproben und man kann da so sehr gezielt zugreifen.
Das heißt also, der Vorteil Ihrer Methode, wenn ich richtig verstanden habe, ist, dass Sie einfach in kürzerer Zeit größere Flächen vermessen und untersuchen können, weil so eine Ausgrabung ist natürlich immer extrem aufwendig, richtig?
Richtig. Also wir können pro Tag, je nachdem, was für eine Messmethode wir verwenden, können wir mehrere bis auch viele Hektar vermessen. Das ist natürlich archäologisch gar nicht machbar. Also es gab in den 1930er Jahren, auch im 19. Jahrhundert schon, so Großbaustellen, mit denen man also großflächig ausgegraben hat, wie Pompeji zum Beispiel. Aber das will heute keiner mehr, denn indem man archäologische Denkmäler freilegt, zerstört man sie eigentlich auch. Und das gilt noch viel mehr eben für ganz alte Denkmäler, die also älter sind als die klassische Antike, wo wir dann teilweise eben gar keine Steinreste mehr haben, sondern im Prinzip verwitterte Holzreste oder überhaupt zersetzte Bodenschichten, die man beseitigt, indem man sie ausgräbt.
Weil diese Überreste unter der Erde eigentlich viel besser konserviert bleiben. Siehe Pompeji, das sich eben so gut erhalten hat, weil es so viele Jahrhunderte unter der Asche begraben war.
Ja, also es ist erschütternd, wenn man mal sich anguckt, Fotos aus der Zeit, als ausgegraben wurde, zum Beispiel vom Ende des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 20. Jahrhunderts und schaut, wie die Fresken teilweise heute aussehen, das ist ein Jammer. Also man merkt es vielleicht so nicht im Täglichen, aber wenn man so diesen Vergleich über größere Zeitspannen sich mal anguckt, dann sieht man eigentlich, wie viel da verloren geht. Einfach dadurch, dass die Denkmäler eben halt der Witterung ausgesetzt sind. Und gerade Pompeji ist so riesig, das kann man gar nicht hinreichend schützen vor den Umwelteinflüssen.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie forschen unter anderem in der Türkei. Sie haben, glaube ich, auch ein Forschungsprojekt in Schleswig-Holstein im Wattenmeer. Was sind denn da so die Ergebnisse und Erkenntnisse? Also was haben Sie bisher herausfinden können mit Ihrer Arbeit?
Ja, im Wattenmeer, da haben wir eben die Situation, dass wir dort archäologische Reste haben von Besiedlung aus dem Mittelalter, die verloren gegangen sind in großen Sturmfluten. Und das Land ist aufgegeben worden. Und man weiß darüber ein bisschen was, aber vieles ist auch sehr, sehr spekulativ, weil man lange Zeit eben halt so auf Zufallsfunde, dass also den Fluten ab und zu mal was freigespült wird an Resten, die erfasst hat. Und was wir jetzt machen können, ist, dass wir eben mit unseren Methoden diese Wattflächen vermessen. Ja, was finden wir? Wir haben gefunden beeindruckende Reste von zahlreichen Warften. Also das sind die praktisch Siedlungshügel im Wattgebiet. Alte Deichführungen, Pile, also in großer Zahl. Und natürlich gibt es hin und wieder auch Artefakte, also Schwerter, Tapfereiwaren, die gefunden werden, auch tatsächlich hölzerne Reste von Gebäuden. Aber im Prinzip gehen wir da auch vor, dass wir im Prinzip die Dorfanlagen rekonstruieren können, die es dort gegeben hat.
Und im Meer ist Ihre Methode ja wahrscheinlich auch die einzig mögliche, weil Grabung kann man da wahrscheinlich gar nicht machen, oder?
Ja, durch die Gezeiten hat man für Grabung nur ganz kurze Zeitintervalle. Also kann man innerhalb von 2 Stunden kann man ein kleines bisschen was machen. Das wird auch punktuell gemacht, aber man ist beschränkt eben halt auf die Zeit der Ebbe. Und deswegen ist die Methode der Erforschung des Watts und überhaupt im Meer ist die Geophysik.
Also die Archäogeophysik hat einige Vorteile gegenüber der klassischen Archäologie. Das ist jetzt, glaube ich, klar geworden. Nachteil ist aber natürlich, dass wir die gefundenen Stätten dann auch nicht besichtigen können, also als Touristinnen und Touristen, weil sie gar nicht mehr ausgegraben werden, oder?
Ja, also man darf eigentlich die klassische Archäologie mit Ausgrabungen und Rekonstruktionen und die geophysikalischen Messungen eigentlich nicht gegeneinander stellen. Das ist eigentlich eine wichtige Ergänzung. Und es ist natürlich schon so, dass das, was wir messen, auch sehr gut visualisierbar ist. Also man kann, das ist manchmal so ein bisschen umstritten, wie alle so Rekonstruktionen von Gebäuden in der Archäologie sind ja oft so ein bisschen debattiert, weil man ja nur Reste hat und dann nicht weiß, was da zu ergänzen ist so genau. Aber das macht es natürlich sehr anschaulich. Das können wir aber auch. Also wir können im Prinzip, wenn wir jetzt einen antiken Stadtplan haben, können wir daraus natürlich auch, sagen wir mal, so Gebäude wachsen lassen und dadurch dann eben Städteansichten konstruieren. Das wird auch gemacht und ich denke, man sieht auch in vielen Museen inzwischen solche Rekonstruktionen von Stadtlandschaften, die im Prinzip auf geophysikalischen Messungen beruhen.
Nächste Woche bekommen Sie in Kiel viel Besuch aus aller Welt. Ab Dienstag läuft an Ihrer Uni nämlich ein internationaler Kongress mit Archäogeophysikern aus ungefähr 20 Ländern. Worüber werden Sie sich da austauschen?
Das ist ein Kongress, bei dem es erstmal natürlich um allgemeinen Erfahrungsaustausch geht, aber besonders eben halt auch sich gegenseitig zu berichten über Fortschritte in der Auswertemethodik. Es ist so, dass eben diese Messungen nicht von der Art sind wie beim Fotoapparat, dass man ein Bild macht und dann hat man das Ergebnis in der Hand, sondern die Messwerte, das sind magnetische Feldstärken, das sind Radarfeldstärken oder Bodenerschütterungen, die mit Seismometern aufgenommen werden. Da muss das Bild eigentlich erst gewonnen werden durch computertomografische Prozesse. Und die zu entwickeln, das ist also eine ständige Herausforderung. Und das sind eben halt auch dann die Highlights, wenn da also neue Fortschritte erzielt worden sind und man dann noch genauer sehen kann, eigentlich was wo im Boden verborgen ist.
Dann würde ich Sie gern zum Schluss noch fragen, Herr Rabbel, was war in Ihrer Forscherkarriere denn bislang das absolute Highlight? Also gab es mal irgendeine wirklich bahnbrechende Entdeckung, die Sie gemacht haben?
Oh, das ist aber jetzt natürlich schwer, was auszuwählen. Also eine spektakuläre Expedition, die wir vor kurzem gemacht haben, hat uns nach Aserbaidschan geführt. Dort gibt es bronzezeitliche Kurgan-Ansammlungen. Kurgane, das sind Grabhügel. Und sind also sehr beeindruckende Landschaften, die da entstanden sind durch diese Grabhügel. Und da sind wir eben auch dabei, mit Hilfe von geophysikalischen Messungen überhaupt zu klassifizieren, was das für Hügel sind, wie das Innenleben ist. Das sind Tausende und das wäre also mit archäologischen Mitteln so ohne weiteres durch Ausgrabung gar nicht möglich.
Möglich ist das aber mit den Mitteln der Archäogeophysik. Und die hat uns Wolfgang Rabbel von der Universität Kiel erklärt.